Seid ihr bereit, euch herausfordern zu lassen? Einmal mehr? Wir werden heute über was sprechen, über ein Thema, zu dem das, was Gottes Wort uns sagt, völlig konträr ist zu dem, was die meisten Deutschen leben. Wo wir Christen, wenn wir Gottes Wort wirklich ernst nehmen, völlig gegen den Strom dieser Welt schwimmen, wie bei so vielen Dingen. Und wisst ihr was, es ist gut so. Denn der Unterschied zwischen denen, die auf Gottes Wort hören und denen, die nicht auf Gottes Wort hören, ist der Unterschied zwischen Heilsein und Nicht-Heilsein. Zwischen dem Besten und vielleicht bestenfalls dem Zweit-, Dritt- oder Viertbesten. Denn das, was Gott uns sagt in seinem Wort, sagt er uns als liebender Vater. Und er sagt es uns, weil er uns lieb hat und weil er das Beste für uns will. Er ist unser Konstrukteur. Er weiß am besten, wie wir funktionieren. Und er hat uns hier in diesem Wort in der Bibel eine Betriebsanleitung geschrieben. Und das ist cool, dass wir das wissen dürfen, wie wir heil leben können. Also wer auf die Betriebsanleitung hört, ist weise, oder? Wer nicht auf eine Betriebsanleitung hört, der ist was? Blöd eigentlich, ne? Es ist so. Manchmal lachen unsere nichtchristlichen Freunde über uns Christen, über das, wie wir leben, über die Ansichten, die wir aus Gottes Wort haben. Und die denken, die sind cool, weil sie das ablehnen, was Gott sagt. Aber gegen die Betriebsanleitung zu leben, bedeutet gegen das zu leben, wofür wir geschaffen sind. Und Leute, das ist nicht cool, das ist dumm, das ist Blödheit, das ist Torheit, das ist nicht heil, das ist zerstörerisch, gegen die Betriebsanleitung zu leben. Ich hatte einen Freund, oder ich habe ihn immer noch eigentlich, aber der hatte mal ein Auto, so ganz normales Auto wie die meisten von uns. Und diese Autos sind für die Straße gebaut. Aber er hat sich gedacht, hey, es wäre total cool, es wäre so ein Kick, mal ins Gelände zu fahren mit dem Auto, so ein bisschen Offroad zu machen. Und es hat Spaß gemacht, eine Zeit lang. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Ich glaube, er hat sich die Achse gebrochen. Auf jeden Fall ist das Auto liegen geblieben, in irgendeinem Schlammloch. Und er musste dann einen Traktor rufen und das Ding rausziehen und das Auto war völlig kaputt und versaut und er selber war auch völlig kaputt und versaut. Was denkt ihr, war das cool oder war das blöd von ihm? Eher blöd, ne? Zumindest er hat nachher nicht mehr gedacht, dass es cool war. Aber dann war es zu spät. Und Jesus sagt uns Menschen, wer sein Leben auf Gottes Wort baut, wer meine Worte hört und sie tut, der ist wie ein Mensch, der sein Haus, sein Lebenshaus auf dem Felsen baut. Und wenn dann die Stürme des Lebens kommen und die Flutwellen daherwaschen, dann wird dieses Haus beständig bleiben und Bestand haben, weil es fest gebaut ist. Jesus sagt, wer meine Worte hört und sie nicht umsetzt, sie nicht tut, der ist wie ein Mensch, der sein Lebenshaus auf Sand baut. Und dann, wenn die Stürme des Lebens kommen und die Wellen gegen dieses Haus brechen, wird dieses Haus fallen und der Fall wird groß sein, wird nicht Bestand haben, wird nicht heil sein. Und schaut euch um, Leute, schaut euch um in dieser Welt, es stimmt. Es ist nicht heil, gegen Gottes Rat zu leben, gegen das, wofür wir geschaffen sind. Schaut euch die Gesellschaft an. Menschen heutzutage wissen zum Großteil nimmer, wie man heile Beziehungen baut. Und nicht, dass wir Christen perfekt sind. Wir sind auch nur Menschen. Und wir sind leider Gottes nicht immer Gott völlig hingegeben. Aber die Menschen, die Gottes Wort ernst nehmen, das ist jetzt eine offizielle Studie, die Christen, die sich als wiedergeboren bezeichnen durch den Heiligen Geist und die in der Gemeinde geheiratet haben, nachdem sie Ehevorbereitung durchgemacht haben, Eheseelsorge und die jeden Tag miteinander beten, diese Paare haben eine Scheidungsrate von 1 zu 39.000. Habe ich gelesen in einer Studie aus Amerika. Im Kontrast dazu in Deutschland, wenn wir den Umfragen Glauben schenken dürfen, hat jeder zweite bis dritte Deutsche, je nach Umfrage, schon einmal Ehebruch begangen, ist schon einmal fremdgegangen. Und Faktum schwarz auf weiß, könnt ihr beim Statistischen Zentralamt nachlesen, Faktum ist, dass jede zweite Ehe kaputt geht in diesem Land. Und 2005 waren davon über 156.000 Kinder betroffen. Dazu kommt noch, dass ungefähr 30% aller Kinder überhaupt uneheliche Kinder sind. Und mindestens die Hälfte von denen werden auch wieder zu Trennungsweisen. Eine Studie der Kinder- und Jugendpsychologie der Uniklinik Köln hat herausgefunden, dass fast 30% der 11- bis 17-Jährigen starke Sorgen haben, ihre Eltern zu verlieren. Und das stimmt auch mit meiner Erfahrung überein, die ich bei Praiseland gemacht habe, den Camps im Gespräch mit den Jugendlichen. Das ist etwas, was viele sehr beschäftigt. Sie haben Angst, ihre Eltern zu verlieren. Roland-Koch-Institut hat herausgefunden, dass jedes fünfte Kind leidet an Symptomen einer Essstörung. Eine große schwedische Studie hat herausgefunden, dass Kinder von Alleinerziehern doppelt so anfällig sind für Depressionen, für Selbstmord, für Alkohol, für Drogenmissbrauch, wie Kinder, die mit beiden Elternteilen aufwachsen. Und dann wissen wir, kommt ungefähr jedes dritte Kind in Deutschland überhaupt nicht mehr auf die Welt, wird ermordet, bevor es überhaupt geboren ist. Und denkt an die Folgen von dem, es ist furchtbar. Das Elliott-Institut in Amerika hat herausgefunden, dass über 92% aller befragter Frauen, die abgetrieben haben, starke Schuldgefühle haben. 88% leiden an einer Depression, 82% sagen, sie verlieren ihr Selbstwertgefühl, 56% haben Selbstmordgedanken, 66% beenden die Beziehung mit ihrem Sexualpartner nach der Abtreibung, über 40% begannen Drogen zu nehmen, über 36% flüchteten in Alkohol. Das ist eine Tragödie. Und auch die Väter dieser ermordeten Kinder leiden. Ist jetzt unlängst eine ganz neue Studie rausgekommen, die das hervorgebracht hat. Das ist keine Überraschung, aber es ist etwas, was bisher wenig untersucht war. Allgemein gesprochen, jeder dritte Deutsche kämpft mit psychischen Problemen oder emotionalen Problemen. 300.000 sind drogensüchtig, 3 Millionen sind alkoholsüchtig. Und ich will euch mit diesen Zahlen nicht langweilen, aber Leute, das ist ein Faktum. Obwohl es uns Deutschen materiell sehr gut geht, sind wir alles andere als ein heiles Volk. Im Gegenteil, es gibt immer mehr kaputte Menschen. Und so, weißt du was, lass die Leute lachen, weil du Jesus nachfolgst und weil du Gottes Wort ernst nimmst. Ich sage dir eines, mir ist es egal, ob es modern ist, ob es in ist, was Gott sagt, mir ist es egal, ob die Leute lachen. Ich werde mich nicht dafür schämen, auf Gottes Wort zu hören und ein heiles Leben zu leben, ein Leben nach der Betriebsanleitung Gottes, ein Leben, das auf dem Fels gebaut ist und nicht auf dem Sand gebaut ist. Das ist gut, das ist heil, das ist richtig, das ist weise, nach Gottes Maßstäben zu leben. Und mit dieser Einleitung im Hintergrund, lasst uns in unseren Text gehen heute. Wir sind in Lukas Kapitel 1, wir lesen ab Vers 26. Im sechsten Monat, das heißt im sechsten Monat, nachdem Elisabeth mit Johannes dem Täufer schwanger geworden ist, wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids verlobt war, und der Name der Jungfrau war Maria. Und er kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, Begnadigte, der Herr ist mit dir. Engel Gabriel war sehr beschäftigt in diesen Tagen mit Geburtsankündigungen. Das ist ein schöner Job eigentlich. Und er kam hier nach Galiläa. Galiläa liegt im Norden von Israel, wie ihr wisst. Galiläa war so ein bisschen die Provinz. Die Leute aus dem Süden, aus Judäa, aus der Hauptstadt von Jerusalem, haben die Galiläa so ein bisschen als Hinterwäldler gesehen. So ein bisschen die Leute, die nicht so in sind, nicht so schlau sind. Nazareth war eine kleine Stadt mit einem schlechten Ruf. Denkt dran, als Philippus zu Nathanael gekommen ist in Johannes 1 und gesagt hat, wir haben den Messias gefunden, Jesus von Nazareth. Da hat Nathanael gesagt, kann aus Nazareth was Gutes kommen? Das war der Ruf dieser Stadt. Und ich mag das. Für Gott war dieses Kaff in irgendeiner ländlichen Gegend ein wichtiger Ort. Das war für ihn der zentrale Ort seines Wirkens. Das war der Ort, wo Weltgeschichte geschrieben wurde. Er kommt in einen kleinen Ort zu einem unscheinbaren, armen, jungen Mädchen. Ich mag das. Die ganze Welt schaut nach Washington und nach Moskau, auf Bush und auf Putin, auf Hollywood. Sie bewundern Robbie Williams und Britney Spears, denken, hey, das sind die Macher, die Geschichte schreiben. Wisst ihr was? Gott schaut auf Grünstadt. Gott schaut auf uns Nobodies. Und er sagt, ich will euch gebrauchen. Ich will mit euch meine Geschichte schreiben. Und ich mag das. Gott braucht keine großen Namen. Gott braucht keine großen Figuren. Gott braucht Menschen, die auf ihn ausgerichtet sind, die verfügbar sind für ihn. Er schaut auf unsere Herzen. In der 2. Chronik, Kapitel 16, Vers 9. Die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz auf ihn gerichtet ist. Es gibt keine Begrenzung für das, was Gott tun kann, durch einen einzigen Menschen, der ihm völlig hingegeben ist. Denkt an Mose oder Josef oder an Paulus, an Menschen wie Mutter Teresa oder Spurgeon, Wesley, Georg Müller. Waren einfache Menschen, die sich Gott hingegeben haben und die er gebraucht hat für große Dinge, mit denen er diese Welt verändert hat. Hat er dein Herz heute Morgen? Ist dein Herz auf ihn ausgerichtet? Das war sicher ein Grund, warum der Herr Maria gebraucht hat. Ihr Herz war auf ihn ausgerichtet. Er kam zu einer Jungfrau, die einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids verlobt war, und der Name der Jungfrau war Maria. Und er kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, Begnadigte, der Herr ist mit dir. Maria, ein einfaches Mädel vom Land, war verlobt mit Josef, einem Nachfahren Davids, der 1000 Jahre ungefähr früher gelebt hat, größte König von Israel war. Eigentlich waren beide Nachkommen von David. Josef, Nachkomme in dieser königlichen Linie, und Maria, Nachkomme aus irgendeiner anderen Seitenlinie. Wie gesagt, war 1000 Jahre zuvor, 500 Jahre nachdem, oder ja, nachdem das Königtum in Israel gefallen ist. Jetzt zwei arme Menschen auf dem Land. Und sie waren verlobt. In Israel gab es damals drei Stufen zur Ehe. Erste Stufe war, wo die Väter einen Deal gemacht haben und gesagt haben, hey, deine Tochter ist süß. Und der andere hat gesagt, hey, du hast Kohle. Wie sieht's aus? Wollen wir unsere Kinder verloben? Okay. Und die haben einen Deal gemacht. Die waren von klein auf füreinander bestimmt. So war das damals. War vielleicht gar nicht so schlecht. Vielleicht waren die Väter weise, oder sind Väter oft weiser als die Jugendlichen selber in den Entscheidungen. Ich schätze die Freiheit, die wir haben heute, uns selber auszusuchen. Aber vielleicht war es gar nicht so unweise manchmal. Aber das war der erste Schritt auf dem Weg in die Ehe. Der zweite Schritt war die Verlobung. Und dann der dritte Schritt war die eigentliche Hochzeit. Die hat normalerweise ungefähr ein Jahr nach der Verlobung stattgefunden. Maria und Josef waren in dieser zweiten Stufe. Sie waren verlobt. Verlobung damals war bindend, konnte nur durch eine offizielle Scheidung wieder aufgelöst werden. Und wenn jemand untreu war, als Verlobter wurde das genauso wie Ehebruch behandelt damals. Und wir lesen hier, Maria war eine Jungfrau. Und dieser Begriff ist überhaupt nicht zweideutig. Dieser Begriff bedeutet genau das, was wir darunter verstehen würden. Sie war eine Jungfrau. Sie hatte noch nie eine sexuelle Beziehung mit einem Mann. Vers 34 sagt sie, ich weiß von keinem Mann. Also hier haben wir eine Frau im heiratsfähigen Alter. Wenn wir es auf heute umlegen wollen, im Durchschnitt heiraten Frauen mit 30, Männer mit 33. Damals war es viel jünger. Aber wie auch immer, wir haben hier eine Frau im heiratsfähigen Alter und ist sogar schon verlobt. Die plant zu heiraten und sie war eine Jungfrau, sie hatte noch nie Sex. Leute, was würde die Welt heute zu so einer Frau sagen? Was würde im Bravo stehen zu so einer Frau? Was würden die sagen? Wir würden sagen, hey, das ist lächerlich, so zu leben. Das ist nicht normal, das ist uncool. Hey, das ist altmodisch, wir leben im 21. Jahrhundert. Was geht ab? Wir sind moderne Menschen. Hey, so wie die Karnickel leben, so zu leben, das ist cool. Frage an Dr. Sommer. Maria ist 14 und noch Jungfrau. Ist das normal? Die Welt sagt, es ist nicht gesund, es ist nicht gut, wenn du deinen Sexualtrieb unterdrückst. Ist komisch, sie sagen dasselbe nicht bei Habsucht, wenn wir stehlen wollen oder wenn es ums Essen geht, unsere Fresssucht. Da sagen sie, hey, bremst dich ein bisschen. Aber Sex soll ausgelebt werden. Wir leben in so einer sexualisierten Gesellschaft. Von allen Seiten werden wir bombardiert mit sexuellen Reizen und Botschaften. Und seid ihr euch bewusst, wie sehr manipuliert wir sind in diesem Bereich? Und das fängt ganz früh an bei den Jugendlichen, bei den Kids. Musik, die sie hören. MTV. Musikvideos. Ich habe eine Studie gelesen vor einem Jahr, die habe ich mal aufgehoben. Die hat rausgefunden, wenig überraschend, dass Teenager, die häufig Musik hören, die sexuell anzüglich ist und die so eine abwertende, billige Sprache verwendet über Sex, wo die Männer Hengste sind und die Frauen Sexualobjekte. Innerhalb von 2 Jahren werden 51% dieser Teenager sexuell aktiv. Im Gegensatz dazu von denen, die solche Musik nicht hören, nur 29%. Ich persönlich war erstaunt, wie viele Jugendliche und wie fanatisch die 8- bis 12-Jährigen am Camp Bravo gelesen haben. War überrascht, ich bin schon ein alter Sack. Bin immer so dran. Aber ich war erstaunt, wie die drauf abfahren. Und ich bin rein aus Interesse mal auf die Webseite gegangen von Bravo. Und Leute, ich war entsetzt. Das ist halb pornografisch, was man dort sieht. Alle Formen von Nacktheit, nackte Leute, die sich gegenseitig begrapschen, alle möglichen Anleitungen von Petting bis zu Sexualpraktiken. Das war ein Anstoß für mich, Leute. Ich kann das nicht anschauen. Das ist nicht gut für meine Gedanken. Und das ist was unseren Jugendlichen verklickert wird. Ihr Eltern, wenn ihr euren pubertierenden Kids Bravo lesen lässt, dann seid ihr verrückt. Ist verantwortungslos. Ihr leitet sie in eine völlig falsche Richtung. Nämlich, wir werden ermutigt, da frühzeitig sexuell aktiv zu werden. Und so ist es kein Wunder, wenn im Durchschnitt die Deutschen mit 17 Jahren zum ersten Mal Sex haben schon. Und die Deutschen im Durchschnitt 8 Sexualpartner haben in ihrem Leben. Sprich mehrere vor der Ehe. Aber die Welt würde sagen, hey, das ist cool, das ist richtig so zu leben. Welt würde Maria für verrückt erklären. Aber wisst ihr was, all diese Fakten, über die wir vorher gesprochen haben, über den Zustand unserer Gesellschaft, über die Scheidungsrate, über das psychische Befinden der Deutschen, ist eine Konsequenz auch davon. Und wisst ihr, was Gott, unser Konstrukteur, zu Maria sagen würde, zur Jungfrau Maria, er würde sagen, Maria, das ist eine gute Entscheidung. Das ist gut, das ist heil, das ist richtig. Seht hier, er sagt im Vers 27, du Begnadigte. Und darüber wollen wir heute sprechen, ein bisschen. Über die Schönheit von Jungfräulichkeit. Oder mein alternativer Titel für die Bibelstunde heute ist, was wir von der Jungfrau Maria über Sex lernen können. Das wäre ein cooler Titel für einen Vortrag an einer katholischen theologischen Hochschule. Was wir von der Jungfrau Maria über Sex lernen können. Aber es ist ein wichtiges Thema. Und ich möchte, dass ihr zuhört, dass ihr es prüft. Und vielleicht sagst du, hey Mann, ich bin schon zig Jahre verheiratet oder hey, ich bin schon alt, ich träume manchmal noch von Sex. Was hat die Bibelstunde hier mit mir zu tun, mit meinem Leben? Ja, erstens, man ist nie zu alt. Und zweitens, hast du Kinder? Hast du Enkelkinder? Es ist so wichtig, dass ihr ihnen helft zu verstehen, wie wunderbar Gottes Rahmen ist für das Ausleben unserer Sexualität. Es reicht, glaube ich, nicht, wenn wir unseren jungen Leuten sagen, hey, warte bis zur Ehe oder Sex vor der Ehe ist schlecht. Wir müssen ihnen verstehen zu helfen, warum sie warten sollen. Und wisst ihr was, unsere Kids und nicht nur die Kids, alle, die reinleben wollen, in unserer Gesellschaft stehen unter einem riesigen Druck. Und wir müssen ihnen helfen. Ersten Punkt, den ich machen will, heute Morgen, ist, dass Sex Gottes Idee war. Und das ist ein wichtiger Punkt. Gott ist nicht gegen Sex, Gott ist nicht leibfeindlich, Gott ist nicht irgendwie brüde, Gott hat das Ganze erfunden. Was eine Idee. Gott ist der Erfinder von Sex. Und wisst ihr was? Sex, so wie Gott es erfunden hat, es geht nicht nur um Fortpflanzung. Die Welt kapiert es eigentlich nicht ganz. Ist ja witzig, ne? Ich habe unlängst in der Zeitung gelesen, dass die Biologen, die an die Religion der Evolution glauben, nicht verstehen können, warum so viel Fortpflanzung geschlechtlich vor sich geht und nicht ungeschlechtlich. Können die nicht erklären, ist ein Problem, weil asexuelle Fortpflanzung wird viel mehr Nachwuchs bringen. Und das passt irgendwie nicht ins Evolutionsmodell. Wir sehen ein Rätsel. Aber für uns ist es kein Rätsel. Wir wissen, Gott hat es erschaffen. Und wir wissen, dass Fortpflanzung nur ein Teil von Sexualität ist. Aber es geht um so viel mehr. Gott hat uns so geschaffen mit Körperteilen, die einzig und allein dafür da sind, damit wir Freude haben und Spaß an Sex. In den Sprüchen 5, die Verse 18 und 19, da sagt Gott, erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Die liebliche Hirschkuh und die anmütige Gemse. War damals wahrscheinlich ein Kompliment. Ich weiß nicht, wie das heute wäre, wenn ich sage, hey, du süße Hirschkuh, du. Aber damals war das ein Kompliment. Erfreue dich an deiner Frau, die liebliche Hirschkuh und die anmütige Gemse. Ihre Brüste sollen dich berauschen, jederzeit. In ihrer Liebe sollst du taumeln, immer da. Im Hohelied der Liebe. Da spricht Gott zu diesem jungen Paar in ihrer Hochzeitsnacht und sagt, berauscht euch an der Liebe. Halleluja. Kann man die Engelchöre singen hören. Hey, das ist unser Gott. Gott ist nicht Brüder. Das klingt nicht wie ein Brüdergott, wenn wir das lesen. Gott ermutigt zu Sex in der Ehe. Er sagt, hey, freut euch, genießt es. Es ist wichtig für Einheit in der Ehe. Eine Lüge in der Welt ist, dass Sexualität nur ein physischer Akt ist und nicht mehr. Hey, das hat keine weiteren Auswirkungen auf deine Person, auf dein Leben. Leb deine Lüste aus, egal wie, egal mit wem. Es macht nichts, wenn du das machst, das ist cool. Sex ist nicht viel mehr als das, ein physischer Akt. Es ist eine Lüge. Es ist wichtig, dass ihr das versteht, bitte. Sex ist viel mehr als ein physischer Akt. Der Mensch ist viel mehr als nur irgendein Karnickel, irgendein Tier. Bei Sexualität geht es darum, dass zwei Menschen, zwei Seelen verschmelzen. Zwei Personen, die eins werden mit allem, was sie sind. So wie wenn ich zwei Gefäße habe mit zwei Flüssigkeiten. Die eine ist blau, die andere ist gelb und ich leere die zusammen in ein drittes Gefäß und die Flüssigkeit wird grün. Nicht mehr vermischt, blau und gelb, sondern es ist verschmolzen, es ist zu einem geworden, es ist grün geworden. Es sind nicht mehr zwei, es sind eins. das passiert, wenn zwei Menschen sexuell eins werden in der Ehe. Sex ist ein Geschenk an Ehepaare, damit sie eine tiefe, emotionale und geistliche und seelische und körperliche Einheit erfahren. Ein Geschenk, damit sie Intimität erfahren können. Ein Geschenk, das Einheit stärkt in der Ehe. Leute, Sex ist schön und Sex ist wichtig in der Ehe. Ich möchte euch wie Gott ermutigen, euch Ehepaare. Lest mal 1. Korinther 7, die ersten paar Verse. Ermutigt Gott euch, Sex zu haben miteinander. Ist was Wunderbares. Ist was Bereicherndes, wenn es im richtigen Rahmen, im Gottesrahmen praktiziert wird. Aber weil es uns Menschen so als ganze Menschen berührt in unserem tiefsten Wesen, kann es auch sehr zerstörerisch sein, wenn es außerhalb von dem rechten Rahmen praktiziert wird. Außerhalb von Gottes Rahmen kann es sehr verletzend sein. Denkt an ein Auto auf der Straße oder an das Auto hier im Straßengraben. Es macht einen Unterschied, wo es unterwegs ist. Denkt an ein Feuer. Im Kachelofen kann es viel Freude bereiten und viel Gutes tun. Aber außerhalb des rechten Rahmens kann es ganze Wälder und ganze Städte niederbrennen und vernichten. Ob es gut und heil oder ob es schlecht und unheil ist, kommt auf den Rahmen drauf an. Und Gott sagt uns, der gute, der richtige, der heile Rahmen für Sexualität ist die Ehe. Ist eine lebenslange Hingabe von zwei Menschen, die idealerweise beide Jesus lieb haben, die sich aneinander hingeben für ein ganzes Leben lang. Wenn solche Menschen zusammenkommen, da passiert was. Da wird Einheit gebaut. Das verbindet, das bereichert. Aber also außerhalb von diesem Rahmen zerstört Sex unsere Seele und es beraubt uns. Wenn wir an diese Flüssigkeit denken, ist es nicht so, dass die Flüssigkeiten zusammengeleert werden und es entsteht was Größeres, es entsteht mehr, es entsteht Einheit, sondern es ist so, wie wenn ich meine Flüssigkeit schlicht und einfach verschütte. Und jedes Mal wirst du weniger. Ich finde es interessant, dass Gott allein schon in der Schöpfung das angelegt hat, dass eine physische Schranke eingebaut ist im Körper einer Frau, die nur einmal überwunden werden kann. Allein das weist uns schon auf was hin, auf Gottes Plan, auf Gottes Rahmen. Und erinnert euch dran, Gott will dein Bestes. Er sagt uns das, was er uns sagt, nicht weil er uns einschränken will, nicht weil er ein Spaßverderber ist, sondern er sagt uns das, weil er uns segnen will, weil er unser Heil will. Weil er möchte, dass wir den besten Sex erfahren, der überhaupt möglich ist in dieser Welt. Und er sagt uns, wo der Platz ist, wo wir das erfahren können. Wo es gut und wo es heil ist. Zweiten Punkt, den ich machen will, ist die Frage, sagt die Bibel wirklich, dass Sex vor der Ehe falsch ist? Fragen Leute immer wieder. Und die Antwort ist, absolut. Sehen wir schon im Alten Testament. Wird Sex außerhalb der Ehe als Sünde bezeichnet, als nicht richtig. Epheser 5, Vers 3, da heißt es, Unzucht aber und alle Unreinheit, sexuelle Unreinheit ist damit gemeint, oder Habsucht soll nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt. 2. Korinther 12, spricht Paulus davon, dass er über viele trauern muss, die vorher gesündigt und nicht Buße getan haben, über die Unreinheit und Unzucht und Ausschweifung, die sie getrieben haben. Also hier explizit, Unzucht, Unreinheit, sexuelle ist Sünde. 1. Korinther 7 heißt es, wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht. Wieder, selbe Aussage. 1. Thessalonicher 4, denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Deshalb nun, wer dies verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist in euch gibt. Und Galater 5. Offenbar sind die Werke des Fleisches. Und die ersten Werke des Fleisches, diese sündigen Impulse in unserem Leben, die genannt werden, sind diese sexuellen Perversitäten, sage ich mal, außerhalb des Rahmens. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung. Und dann zählen noch ein paar weitere auf. Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Gott wird keinen Teil haben mit diesen Menschen, die so leben. Also wir sehen, wie zerstörerisch es ist. Nicht nur körperlich, nicht nur seelisch, sondern auch geistlich. Es ist geistlicher Selbstmord eigentlich. Und deswegen ist Sex außerhalb der Ehe, Sex vor der Ehe, nie Liebe. Denn Liebe sucht immer das Wohl des anderen, sucht das Beste des Partners, den du liebst. Es ist immer selbstsüchtig, es ist eigentlich immer das Ausleben von Lust. Ich bediene mich an jemanden, ohne Hingabe, ohne Commitment. Das ist, worum es geht. 1. Korinther 6, Vers 18. Da sagt der Herr, flieht die Unzucht. Jede Sünde, da haben wir wieder Unzucht, die Sünde, ja, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Aber wer Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Sündigt gegen dich selbst und natürlich auch gegen deinen Partner. Also die Bibel ist da ganz klar. Das Wort für Unzucht, das Wort Pornia im Griechischen, unser Wort Pornografie kommt daher, wird auch mit Hurerei übersetzt. Meint unerlaubte sexuelle Handlungen im weitesten Sinn. Und es ist interessant, wenn du dir nur allein die Worte in der Bibel anschaust, ist es eigentlich klar, wenn du nicht verheiratet bist und Hochzeit, Heirat war ein offizieller rechtlicher Akt, nicht wir leben irgendwie zusammen oder irgendwo auf einer Waldlichtung an einem schönen Tag haben wir uns versprochen, die Treue zu halten. Nee, spricht von Ehe hier. Und wenn du nicht verheiratet bist, dann bist du biblisch gesehen entweder eine Jungfrau oder ein Jungmann oder du bist eine Hure oder ein Hurer. Sorry, aber das ist, wie krass die Bibel es sagt. Interessant auch, wenn ihr die Worte studiert in der Bibel, im Alten Testament. Für Sex außerhalb der Ehe heißt es immer, er lag bei ihr. Für Sex in der Ehe heißt es immer, so und so erkannte seine Frau. Seht ihr den Unterschied? Die Bibel ist ganz klar. Manche Leute, manche Christen sind vielleicht auch verwirrt oder viele wollen die Wahrheit nicht hören. Du kannst sagen, okay, mir passt es nicht, was Gottes Wort sagt, aber Gottes Wort ist ganz klar. Du kannst sagen, ich mag nicht, was Gott sagt, aber du kannst nicht sagen, Gott sagt es nicht, dass Sex außerhalb der Ehe falsch ist. Das kannst du nicht sagen, wenn du ehrlich bist zumindest. Gott ist ganz klar. Jede Form von Sexualität außerhalb von Gottes Rahmen der Ehe ist Sünde, ist falsch, ist zerstörerisch und es trennt dich von Gott. Und deswegen sagt dir Gott das, was er sagt. Nicht, weil er dich einengern will, sondern weil er dein Heil will. Soweit als Grundlage. Ich möchte mir jetzt zum Abschluss Gründe anschauen, warum es heil und gut ist, zu warten bis zur Ehe. Erster Grund ist, schlicht und einfach, Gott sagt es. Das sollte für uns Christen eigentlich reichen. Gott sagt es. Wenn Jesus mein Herr ist, dann sollte ich seinem Willen, sollte ich seinem Befehl gehorchen. Das sollte mir reichen. Wenn ich darüber hinaus noch verstehe, dass sein Wille für mich das Allerbeste ist, soll uns das nicht so schwer fallen. Aber ich möchte noch ein paar weitere Gründe aufzählen. Wir wollen unseren Jugendlichen verstehen lassen, warum es gut ist. Und ich möchte es immer wieder betonen, bitte lasst den Leuten verstehen, dass Gott unser Bestes will. Dass es nicht darum geht, dass Gott sagt, oh, das ist Sünde, einfach aus Willkür irgendwie, weil er uns einengern will. Nee, sondern er sagt, es ist Sünde, weil es uns kaputt macht. Das ist sein Herz. Er sagt, deswegen macht es nicht. Das müssen wir verstehen. Wenn man Gottes Herz nicht verstehen, wird das Befolgen von Gottes Wort zu irgendwas Gesetzlichen, Äußerlichen, Schweren, Belastenden. Aber wenn wir Gottes Herz verstehen, wird es zu was Guten, zu was Heilen, zu was Schönen, zu etwas, was wir feiern können in unserem Leben. Zweiter Grund ist, wenn du wartest bis zur Ehe, brauchst du keine Angst haben, schwanger zu werden. Sehr banal, aber es ist wahr. Kein Verhütungsmittel ist hundertprozentig. Abtreibung ist Mord. Mit allen Konsequenzen, seelisch auch, die das für die Eltern mit sich bringt. Und ein Kind gehört in diesen geschützten Rahmen der Ehe, einer Familie. Also bevor du nicht gewillt bist, Verantwortung zu übernehmen, diese Hingabe in der Ehe einzugehen, bist du noch nicht reif für Sex. Dritter Punkt ist, du brauchst keine Angst vor Geschlechtskrankheiten haben. Sie sind am Vormarsch, Geschlechtskrankheiten. Auch AIDS. Ich habe das letzte Woche wieder gelesen. Hier Meldung vom 9.10. Das Robert-Koch-Institut meldet für das erste Halbjahr 2007 eine Zunahme von HIV-Infektionen im Vergleich zum selben Zeitraum im Vorjahr um 9%. Zwischen 2001 und 2006 ist die Zahl der HIV-Infektionen um 81% gestiegen. 81% zugenommen. Und Leute, 80% der HIV-Infektionen passieren schlicht und einfach durch Geschlechtsverkehr heutzutage. Es sind nicht die Fixer, nicht die Homos, sondern ganz normaler Sex. Und die Lösung des Problems sind nicht Kondome, sondern ist eine Änderung des Sexualverhaltens. Es gibt nur einen Safe Sex und das ist Treue in der Ehe und Warten bis zur Ehe. Das ist der einzige Safe Sex, den es gibt. Leute, Sex mit Kondomen ist kein Safe Sex. Das ist eine der größten Lügen, die es gibt, die uns hier von den Plakatwänden und von den Werbespots entgegengeworfen wird. Die Fakten sind, Kondome helfen etwas, aber sie sind nicht sicher. Und das ist wissenschaftlich mehr als genug erwiesen. Wir werden schlicht und einfach manipuliert und belogen aus politischen Gründen. Aus wirtschaftlichen wahrscheinlich auch. Leute wollen Kondome verkaufen. Aber es ist wissenschaftlich erwiesen. Es gibt Studien, die es untersucht haben, die Ansteckungsrate von HIV-Infizierten. Sie haben Ehepaare interviewt, beobachtet, von denen ein Partner HIV-infiziert war und der andere nicht. Und je nach Studie, ich habe mehrere angeguckt, finden sie heraus, dass sich 16-23% jetzt der nicht infizierten Partner innerhalb von einem Jahr oder manche Studien gehen über 1,5 Jahre trotzdem anstecken, obwohl sie Kondome verwendet haben. 16-23%. Eine Studie hat verschiedene Versuchsgruppen gehabt. Die haben 18 Monate lang diese Paare beobachtet und interviewt. Sie haben herausgefunden, diejenigen, die ungeschützten Sex haben, also ohne Kondome, von denen haben sich 86% angesteckt. Die, die mit Kondomen verhütet haben oder nicht verhütet, aber sich geschützt haben vor AIDS, haben sich immer noch 16% angesteckt. Die, die enthaltsam waren, von denen hat sich kein einziger angesteckt. Und wir müssen im Hinterkopf behalten, wenn wir hier über Ehepaare sprechen, das ist der beste Fall. Die sind einander hingegeben, die sind besser informiert als Betroffene. Leute, das sind die Fakten. Ansteckung trotz Kondomgebrauch 16-23%. Ja, das ist besser als 86%, aber ist es sicher? Denk mal nur logisch nach. Eine Frau kann in ihrem Zyklus maximal an 4 Tagen schwanger werden. Aber mit AIDS, mit Geschlechtskrankheiten kannst du dich jedes Mal anstecken. Der Pearl-Index für Kondome ist 3-14. Das heißt, wenn 100 Paare ein Jahr lang mit Kondomen verhüten, werden 3-14 Frauen trotzdem schwanger. AIDS kannst du jedes Mal kriegen. Die Gefahr der Ansteckung mit AIDS ist circa 20 Mal höher als die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden. Zusätzlich wissen wir, dass gerade Teenager eine 20-prozentige Fehlerquote haben bei Kondomen. Und dann gibt es Geschlechtskrankheiten wie den HPV-Virus, Syphilis, Herpes, Tripper, die auch durch andere Kontakte übertragen werden können, über die Haut, über Küssen. Und auch bei AIDS ist man sich gar nicht sicher. Es wird nicht öffentlich gesagt, aber wenn du wirklich nachforschst, weißt du, dass es bei AIDS eine hohe Dunkelziffer gibt von Leuten, die sagen, Ich habe keine Ahnung, wie ich mich angesteckt habe. Ich gehöre nicht zu so einer Risikogruppe, ich hatte keinen Sex. Trotzdem angesteckt. Hört man nicht in der Öffentlichkeit. Und der einzige Safe Sex, wie gesagt, ist in einer treuen Beziehung mit dem Ehepartner. Nicht mit Kondomen. Die helfen ein bisschen, aber sie sind nicht sicher. Und Leute, das sollte gesagt werden in der Öffentlichkeit, weil das ist die Wahrheit. Und dass Sex mit Kondomen sicherer Sex ist, ist eine Lüge. Und ich bin zornig drüber eigentlich, weil wisst ihr was? Hunderte Menschen sterben in unserem Land jedes Jahr wegen dieser Lüge. Und Millionen weltweit. Wir sind belogen, wir sind betrogen, wir sind manipuliert. Irgendwer muss mal aufstehen und die Wahrheit sagen. Vierter Grund. Gerade Teenager, seid euch bewusst, dass mit über 90%iger Wahrscheinlichkeit ihr nicht den Jungen oder das Mädel heiraten werdet, mit dem er geht. Das sind die statistischen Fakten. Es ist wissenschaftlich belegt, dass Frauen, die vor der Ehe mit ihrem Partner zusammenleben, eine 80%ige Wahrscheinlichkeit haben, dass die Beziehung in Brüche geht. Frauen, die nicht als Jungfrauen in die Ehe gehen, haben eine 60% höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie mal geschieden werden als Jungfrauen. Also Frauen, die als Jungfrauen in die Ehe gehen. Ich weiß nicht, warum bei diesen Studien immer die Frauen befragt werden. Ich denke, vielleicht sind die ehrlicher als die Männer. Fünfter Punkt ist, wenn du wartest bis zur Ehe, kannst du ein reines Gewissen haben vor Gott. Und kannst größere Zuversicht haben, größere Freimut in deinem Glauben. Wir haben das schon angesprochen zuvor. Ein Lebensstil in Unzucht zerstört deine Beziehung mit Gott. Es ist geistlich tödlich. Sechster Punkt. Wenn du dich enthaltest bis zur Ehe, kannst du eine größere Freiheit haben von dieser Sklaverei der Sünde. Lust versklavt uns. Ist kein Geheimnis, wissen wir alle. Jedes Mal, wenn du irgendeiner Lust nachgibst, versklavt sie dich immer mehr, nimmt dich gefangen. Immer ein Stückchen mehr. Und so haben wir Menschen, die sexsüchtig sind und Menschen, die pornografiesüchtig sind, sind gefangen, sind versklavt von diesen Dingen. Erleben das auch nicht mehr als Heil, sondern wirklich als Sklaverei. Aber weißt du was, jedes Mal, wenn du Nein sagst zu eine Versuchung, wenn du Nein sagst zu einem Trieb in der Kraft des Heiligen Geistes, wenn du Nein sagst zu diesem Feuer, was in dir brennt, stärkt es deinen Charakter, stärkt es deine Persönlichkeit und du wirst freier. Du bist der, der deine Triebe beherrschen kann und du wirst nicht mehr von ihnen beherrscht. Und liebe Leute, für eine gute Ehe, für eine gute Beziehung ist Selbstbeherrschung und charakterliche Stärke wesentlich. Und so ist es eine gute Ehevorbereitung. So zu leben. Siebter Punkt. Vorehelicher Sex beraubt deinen zukünftigen Ehepartner. Ihr könnt in 1. Korinther 7 nachlesen. Da sagt Gott ganz klar, dein Leib gehört nicht dir selbst, sondern deinem Ehepartner. Und für die, die noch nicht verheiratet sind, deinem zukünftigen Ehepartner. Also, gib nichts weg, was nicht dir gehört. Gib's nicht jemand anderen. Hier ist ein wunderbares Geschenk, wenn du deinem Ehepartner eines Tages mal sagen kannst, ich habe mich aufgehoben für dich. Ich habe das mit noch keinem anderen Menschen erfahren. Das ist mein Geschenk an dich. Dir allein will ich ganz hingegeben sein. Ist das nicht was Besonderes? Ist das nicht was Schönes, wenn du das sagen kannst? Ich meine, sei ehrlich, in deinem Herzen sei ehrlich. Was hättest du lieber? Wenn dein Partner sagt, ich habe mich für dich aufgehoben, ich will, dass es was Besonderes ist, was es nur zwischen uns beiden gegeben hat, oder dass dein Partner mal sagt, hey, ich habe es mit der halben Stadt getrieben. Was ist dir lieber? Ich glaube, wenn du wirklich ehrlich bist, ist die Antwort eindeutig. Und die Anwendung ist natürlich, dann leb du so, wie du es von anderen erwartest. Das ist das schönste Ehegeschenk, was du deinem Partner machen kannst. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der, wenn er mal den Mann oder die Frau seines Lebens getroffen hat, der sagt, Mann, ich bin so froh, dass ich so viele Erfahrungen gesammelt habe. Obwohl das auch in den Medien immer so hingestellt wird. Oh, Erfahrung ist alles. Schwachsinn. Die meisten Leute sagen, oh Mann, wenn ich es rückgängig machen könnte, ich würde es rückgängig machen. Ich würde warten. Es wäre so viel besser. Es wäre so viel schöner. Es ist es wert, zu warten, Leute. Achter Punkt, haben wir auch schon ein bisschen besprochen. Vorehelicher Sex beraubt deine Seele. Und zu warten auf die Ehe bewahrt deine Seele. Wenn wir über die Seele sprechen, dann beinhaltet es unser Denken, unser Fühlen, unseren Willen, unsere Persönlichkeit. Wer Sex außerhalb der Ehe praktiziert, beraubt sich selbst und seinen Partner und seine zukünftigen Partner natürlich. Wenn du mit jemandem schläfst, mit dem du nicht verheiratet bist, wo diese Hingabe, die in der Ehe ist, nicht gegeben ist, dann greifst du praktisch in das Herz dieses Menschen und du reißt ein Stück heraus und nimmst es mit dir. Und ebenso lässt du ein Stück von dir selbst, ein Stück von deiner Seele, ein Stück von deinem Herzen bei diesem anderen Menschen zurück. Und am Ende seid ihr beide ärmer, seid ihr beide beraubt. Seht ihr, es so wichtig zu verstehen, während Sex in der Ehe eine Beziehung stärkt und Einheit baut und aufbaut und bereichert, zerstört Sex außerhalb der Ehe, zerstört Partnerwechsel diese Fähigkeit, sich zu binden. Es zerstört deine Seele, es zerstört die Fähigkeit, wirklich Intimität und Einheit mit einem Ehepartner mal zu erfahren. Wir Menschen sind so wie ein Klebefilm, wie ein Tesafilm. Der ist so geschaffen, einmal zu kleben. Dafür ist er geschaffen. Und das erste Mal, wenn er klebt, klebt er am besten. Und wenn du den Klebefilm abreißt von der Oberfläche, dann passiert was. Dann nimmt es Stückchen von dieser Oberfläche mit, dann wird seine eigene Oberflächenstruktur verändert. Und das nächste Mal klebt er ein bisschen weniger. Und das dritte Mal wieder weniger und das vierte Mal wieder weniger und so weiter und so fort. Und genauso ist es mit Sex außerhalb der Ehe. Mit jedem Mal bringst du mehr Ballast, mehr Erfahrungen, mehr Vergleiche aus einer alten Beziehung in eine neue Beziehung, mehr alte seelische Verletzungen. Psychologin Dr. Lea hat gesagt, sexuelle Gemeinschaft beinhaltet machtvolle Emotionen. Psychologische, physische und geistliche Verbindungen, die so stark sind, dass zwei Menschen eins werden, zumindest für einen Moment. Geschlechtsverkehr ist eine intensive, obwohl kurze physische Verbindung, die unauslöschliche Spuren in den Beteiligten hinterlässt. Zu glauben, dass jemand unberührt von dieser sexuellen Erfahrung weggehen kann, ist in gefährlicher Weise naiv. Mit jedem weiteren Partner schwächst du diese Fähigkeit, diese seelische und geistliche Einheit und Bereicherung und Intimität zu erfahren, die Gott gemeint hat, als er uns Menschen als Mann und Frau erschaffen hat. Mehr und mehr. Bis dann letztendlich nur mehr diese leere, mechanische, physische Lustbefriedigung übrig bleibt. Und das stimmt, fragt Menschen, die so leben, häufigen Partnerwechsel. Ich kann mich erinnern an einen ehemaligen Freund, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Jemanden, der in unsere Gemeinschaft gekommen ist in Österreich, wo ich mich bekehrt habe. War ein Sunnyboy, war Sportlehrer, sah gut aus und die ganzen Mädels lagen ihm zu Füßen. Und so hat er auch gelebt. Jedes Wochenende eine andere. Und dann irgendwann hat er sich bekehrt, ist zu Jesus gekommen. Und er hat es bezeugt. Er hat gesagt, hey, Mann, ich bin es so satt. Irgendwo. Nur dieses Mechanische. Sex ist irgendwie so langweilig geworden für ihn. Er hat gesagt, es kotzt mich eigentlich an. Hat ihn nicht mehr befriedigt. Ist zum Weinen. Schaut in die Augen von Menschen, die so leben, besonders von Frauen. Da seht ihr eine Leere. in ihren Augen. Es ist traurig. Also Leute, glaubt bitte dieser Lüge nicht, dass wenn wir uns nach Sex sehnen, dass wir uns einfach nach einer körperlichen Befriedigung sehnen. Sex ist so viel mehr. Wisst ihr, wonach wir uns wirklich sehnen? Wir sehnen uns nach Intimität. Und willst du den absolut besten, willst du den absolut geilsten, den absolut tollsten und aufregendsten und schönsten Sex haben, den es gibt in dieser Welt? Ja? Dann warte auf den einen Mann, auf die eine Frau deines Lebens. Warte bis zur Ehe. Halt dich an Gottes Wort. Das ist der 9. Punkt, den ich machen will. Menschen, die jungfräulich in die Ehe gehen, haben den befriedigendsten Sex. Das ist eine wissenschaftliche Tatsache. Die Welt kommt drauf, dass das stimmt, was Gott uns sagt in seinem Wort. Es ist wissenschaftlich belegt, dass die Zufriedenheit in der Ehe höher ist bei denen, die als Jungfrauen bzw. als Jungmänner in die Ehe gehen. Und das gilt auch für Sexualität. Solche Menschen haben den befriedigendsten Sex. Studie von Duval und Landis hat herausgefunden, wenn ein Paar keinen vorehelichen Geschlechtsverkehr hat, haben sie eine 29-47% höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie den Sex genießen, nachdem sie verheiratet sind. Das ist ein Faktum. Jungfrauen und Jungmänner haben in der Ehe schlicht und einfach den besseren Sex. Das ist so. Gottes Wort hat recht. Ist kein Wunder, überrascht uns nicht, weil sie leben nach der Betriebsanleitung. Das ist das Beste. Also was willst du? Willst du dich mit dem Durchschnitt zufrieden geben von 8, 10, 20 Partnern? Oder willst du das absolut Beste, das Größte erfahren mit dem einen Mann, mit der einen Frau deines Lebens? Was willst du? 10. Punkt ist, wir haben die Freiheit, den Ehepartner zu genießen, wenn wir warten bis zur Ehe. Denn Unzucht wird deine zukünftige Ehe belasten. Ich habe hier ein Zitat von einem 32-jährigen Mann, der in seinen Schuljahren und dann später in den Uni-Jahren sexuell sehr aktiv war, mit häufigen Partnerwechseln. Und der hat einem Seelsorger sein Herz ausgeschüttet und hat gesagt, ich bin jetzt seit 8 Jahren verheiratet und ich liebe meine Frau. Niemand auf der ganzen Welt ist so schön und so einfühlsam wie sie. Aber in diesen 8 Jahren der Ehe waren wir nie allein im Bett. Und er beschreibt es, dass seit der Hochzeitsnacht jedes Mal, wenn er mit seiner Frau zusammen ist, immer wieder diese alten Erfahrungen hochkommen. Und er sagt, ich kann nicht einmal Sex mit meiner Frau haben, ohne dass ich an andere Frauen denken muss. Und das zerstört die Intimität in unserer Ehe. Leute, das ist die Tragödie von Unzucht und von Promiskuität und von Pornografie. Es zerstört unser Potenzial zur Intimität. Es belastet uns durch Vergleiche, durch alte Erfahrungen. Und das ist nicht heil. Es macht uns zu kleineren und kleineren Gefäßen, die diese wahre Intimität und Liebe wirklich erfassen können. Es verkleinert unser Potenzial. Und Gott will das nicht. Gott möchte, dass du frei bist, dass du voll genießen kannst, das, was er für dich hat. Das ist so heil, das ist so gut, was Gott für uns hat. Und ich meine, allein logisch, ich muss gerade mit der Bibel hier argumentieren. Einfach logisch. Menschenverstand sagt uns das und unser Gewissen bestätigt uns das. Es ist so befreiend zu warten. Ich meine, ist doch logisch, wenn du keine Vergleiche hast mit einer anderen Frau, wenn du keine anderen alten Erfahrungen hast in deinem Hinterkopf, bist du viel freier. Hey, sie ist deine Queen, du bist der King. Ihr beide kennt niemand anderen, ihr könnt gemeinsam lernen, ihr könnt euch gegenseitig bereichern, ihr könnt die Fülle von dem erfahren, was Gott sich gedacht hat, als er die Menschen als Mann und Frau geschaffen hat. Diese volle Tiefe und Größe und Einheit und Schönheit von Sex. 11. Punkt, der letzte Punkt für heute. Und das bringt uns wieder zurück auf das Wichtigste eigentlich, auf den einen wichtigsten Grund. Wir wollen warten mit Sex bis zur Ehe, schlicht und einfach wegen unserer Beziehung mit Jesus Christus. Wegen dem, wer und was wir sind in ihm. Schlag mit mir auf 1. Korintherbrief, Kapitel 6. 1. Korintherbrief, Kapitel 6 zum Abschluss. Wir fangen in Vers 15 an. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Soll ich denn die Glieder Christi nehmen und zu Gliedern einer Hure machen? Das erferne. Oder wisst ihr nicht, dass wer der Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Vers 17. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Vers 18. Flieht der Unzucht. Lauft davon von dem. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Jesus Christus ist für uns gestorben. Er hat uns erkauft. Wir gehören nicht uns selbst. Wir gehören ihm. Und wir werden bewohnt von ihm durch den Heiligen Geist. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und die Bibel sagt uns ganz klar, dass wir der Leib Christi sind. Und wenn du Sex außerhalb der Ehe praktizierst, nimmst du den Leib Jesu und du hurst mit ihm. Hey, wie unvorstellbar ist das? Eigentlich unerträglich für jemanden, der Jesus lieb hat. Sollte zumindest so sein. Wie kann ich Jesus nehmen und huren mit seinem Leib? Und das ist, was unser Leib ist. Er ist unser Herr. Und wir sind berufen, ihn zu verherrlichen und zu ehren. Und das sollte unsere stärkste Motivation sein. Das sollte reichen für uns Christen. Jesus, wer wir sind in ihm, was er für uns getan hat. Und denkt an Maria. Denkt ihr, der Herr hätte sie erwählt, wenn sie keine Jungfrau gewesen wäre? Ich denke nicht. Auch das ist ein Prinzip, je reiner wir sind, desto brauchbarer sind wir für den Herrn. Also, ihr jungen Leute vor allem, ich möchte euch ermutigen, euch reinzuhalten von sexueller Sünde, euch aufzubewahren für die Ehe, weil es am heilsten, weil es am besten für euch ist, weil es ein wunderbares Geschenk ist für euren zukünftigen Ehepartner und weil ihr Jesus gehört. Und weil ihr ihn ehren wollt. Und um das umzusetzen in eurem Leben, braucht ihr Commitment, braucht ihr echte Hingabe, braucht ihr echten Vorsatz, echte Bestimmtheit in eurem Herzen. Weil wie gesagt, wir sind bombardiert mit Nachrichten, die uns genau zum Gegenteil verleiten wollen. Und wisst ihr was, wenn ich mit Jugendlichen über das Thema rede und wenn die rausfinden, dass ich jetzt 37 bin und es noch nie getan habe, die lachen mich aus. Aber wisst ihr was, sie respektieren es auch. Es ist abgefahren für die. Ich mag das, was ein 17-jähriges Mädchen mal gesagt hat, die sich aufheben wollte für einen zukünftigen Ehemann und die ausgelacht wurde von ihren Freundinnen, die angeblich alle schon mal Sex hatten. Sie hat gesagt, hey, wann immer ich will, kann ich so werden wie ihr. Aber ihr könnt nie wieder so werden wie ich. Und das stimmt. Es ist wert, das zu bewahren. Und der Herr freut sich darüber, es ehrt ihn, es ist so heil, es ist so wert. Ich möchte euch ermutigen, gerade jungen Leute, mit mir zu warten. Und hier, es ist nicht einfach, ich weiß. Es ist ein Kampf. Manchmal denkst du, du wirst aufgerieben. Ich kenne das, ich kenne die Höhen und die Tiefen, ich kenne hinfallen und aufstehen. Ich möchte euch nicht den Superheiligen vorspielen, der alles im Griff hat, der perfekt ist. Aber ich möchte, dass ihr wisst, es ist möglich zu warten. Nicht aus eigener Kraft, aber durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also rechne mit Gottes Beistand. Vertraue nicht auf dich selbst, vertraue auf ihn, nicht auf deine eigene Kraft. Und was auch wichtig ist, pass auf deine Augen, pass auf deine Ohren, pass auf deine Gedanken, was du in dich reinlässt. Das ist das wichtigste Schlachtfeld. Wenn du dich rein bewahrst da oben, dann ist der Kampf schon halb gewonnen. Und fliehe der Unzucht, hat Gott uns gesagt. Heißt auf Deutsch, Leute, wir können nicht an Orten und mit anderen Leuten rumhängen, die uns runterziehen. Es ist ganz normale Weisheit, der Menschenverstand sagt uns das. Wir wollen uns nicht in Situationen begeben, die uns verführen, die uns eine Versuchung sind. Und bleib auf den Herrn ausgerichtet und bleib aktiv für ihn. Ist die beste Medizin. Nicht so sehr gegen die Sünde zu kämpfen, sondern auf den Herrn auszurichten. Und sei dir bewusst, es ist es wirklich wert, zu warten. Er, Jesus, ist es wert, dass wir ihm nachfolgen, dass wir ihn ehren, auch in diesem Bereich in unserem Leben. Nun, wahrscheinlich gibt es jetzt den einen oder anderen, der sagt, hey, toll, ich wünschte, ich hätte es vor 10 Jahren gehört, aber ist zu spät. Was, wenn ich schon versagt habe in dem Bereich? Ich möchte sagen, es ist nicht die unvergebbare Sünde. Jesus liebt dich. Und Jesus ist gestorben für deine Sünde und Jesus bietet dir Vergebung an. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9, da heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und dass er uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. 2. Korinther 5, wenn jemand in Christus ist, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und siehe, Neues ist geworden. Wenn du betroffen bist von dieser Sünde, dann bekenn deine Sünde Gott und tu Buße. Das heißt schlicht und einfach, kehr um. Sag, halt, ich lebe nicht mehr weiter so, sondern ich kehr um und ich lebe ab heute nach Gottes Wort. Und fang an, Gott nachzufolgen. Und dich erneuern zu lassen, deinen Sinn erneuern zu lassen von ihm. Und wieder zu herzustellen zu lassen, was kaputt ist. Gott kann das tun. Gott kann dir wieder einen neuen, einen jungfräulichen Sinn geben. Er liebt dich. Und er kann dich wiederherstellen. Und er will dich heilen. Und er will das Schlechte zum Guten verwenden. Römer 8, 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Sogar das Furchtbarste, Gott kann das Furchtbarste zum Guten wenden. Gott kann die Trauer um ein abgetriebenes Kind in eine Vorfreude auf ein Wiedersehen im Himmel verwandeln. Wenn wir uns nur ihm hingeben, ihm unser Herz öffnen, unsere Sünden bekennen, seine Vergebung anwenden und uns dann ihm hingeben und uns verändern lassen von ihm. So möchte ich zum Abschluss eine Zeit nehmen, wo wir ganz kurz ruhig sind vor Gott. Und wo du klare Sache machen kannst mit Gott. Umgehen kannst mit deinen Sünden. Und neu beginnen kannst mit einem heilen Leben. Leben nach der Betriebsanleitung, nachdem wir geschaffen sind. Ab heute. Amen. Lass uns die Gelegenheit nutzen, wirklich volle Sache zu machen mit Gott. Und zu reagieren im Gebet auf das, was er uns gesagt hat heute. Jesus, ich danke dir, dass wir dir unsere Schuld bringen dürfen. Und ich danke dir, Herr, dass du vergeben hast. Herr, als du am Kreuz gestorben bist und geschrien hast, es ist vollbracht, da war es vollbracht. Da war der Preis bezahlt. Auch für diese Sünden, die wir dir gerade bekannt haben. Und dafür preisen wir dich, Herr, dafür sind wir echt dankbar. Und wir wollen deine Vergebung annehmen. Und Herr, wir wollen uns dir neu hingeben, dass du uns gebrauchen kannst, Herr, dass wir dich ehren mit unserem Leben. Ich danke dir, Gott, dass es wirklich wahr ist, dass dir Nachfolgen Heil bedeutet. Nicht das in der Ewigkeit, schon jetzt, hier und jetzt, jeden Tag. Danke, dass du mit uns bist, dass du uns kräftigst, dass du uns stärkst. Danke, dass wir jeden Tag in einer Liebesbeziehung mit dir leben dürfen. In Jesu Namen. Amen.